glaube, dass wir als Kirche viel zu oft diejenigen sind, die meinen, sie wüssten, wie das Leben funktioniert. Vom Prinzip her ist es so, dass wir montags morgens zum Start in den Alltag um 6:15 eine Nachricht verschicken an alle, die sich mit uns verbunden haben. Wir bauen eine Kirche, die Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit auf eine andere Art erfahrbar macht. Ich sag mal so, mein Horrorbild von Kirche ist eigentlich der klassische Stuhlkreis. Das ist nicht alles. Das Leben ist nicht nur digital. Nein, das fände ich auch, um ehrlich zu sein, sehr schade.
Das 11. Gebot, ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Felix Goldinger. Hallo.
Lieber Felix, schön, dass du da bist. Du organisierst eine ganz besondere Gemeinde mit, die sogenannte Netzgemeinde dazwischen. Und ich habe den Begriff Netzgemeinde mal in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und die drei spannendsten Schlagzeilen rausgesucht, dir geschickt, und die darfst du jetzt nacheinander vorlesen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen deine Meinung dazu abgeben.
Okay, mache ich gerne. Erste Schlagzeile, chatte mit Maria Magdalena. Ab jetzt kannst du mit Maria Magdalena über unsere Chatkanäle reden. Danke für eure Inspirationen, dass wir dieses Gespräch erstellen konnten. Tobias Aldinger für dazwischen. Genau, das ist eine unserer Nachrichten, die wir vor einer Weile, noch gar nicht so lange her, verschickt haben an die Menschen, die sich mit uns verbunden haben über Messenger. Und gleich eines der spannendsten Projekte, die wir so durchführen, wenn es interaktiv wird. Das ist ja dazwischen eigentlich immer, dass wir versuchen, möglichst viel in Kommunikation mit den Leuten zu kommen, die sich mit uns verbinden. Und da nutzen wir die Technik schamlos aus. In dem Fall haben wir einen Chatbot programmiert, der quasi im Namen von Maria Magdalena mit den Nutzerinnen und Nutzern, mit den Gemeindemitgliedern ins Gespräch kommt. Das war eine sehr schöne Aktion.
Was konnte man dann so schreiben?
Na, man konnte Maria Magdalena fragen, wer sie eigentlich ist, wo sie herkommt. Und dann hat sie ein bisschen Auskunft gegeben über ihren biografischen Hintergrund. Oder man konnte so Bilder von Maria Magdalena anfordern, die sie einem dann geschickt hat, die in der Regel ja Männer angefertigt haben. Und da hat sie so ein bisschen ihre Meinung dazu gelegt. Das Schöne an dieser Kommunikation war, dass wir in der Woche, bevor wir das erstellt haben, unsere Leute gefragt haben, was wisst ihr eigentlich von Maria? Und alles, was da zusammengetragen wurde, haben wir dann quasi genutzt, um dieses Gespräch umzusetzen und vorzubereiten. Es läuft immer so ab, dass man quasi ein Startwort an dazwischen schreibt. In dem Fall war es Hallo Maria. Und dann bietet Maria quasi verschiedene Möglichkeiten an, wie das Gespräch weiterlaufen kann.
Alles klar. Du darfst gern die nächste Schlagzeile vorlesen.
Ja, zweite Schlagzeile. Es ist kompliziert. Kirche und Digitalisierung. Podcast aufgekreuzt von katholisch.de. Ja, der Schlagzeile würde ich uneingeschränkt zustimmen. Es ist nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite ist es total einfach. Und deswegen ist es so gut, dass Kirche auch im digitalen Raum präsent ist. Kirche und Digitalisierung. Es ist kompliziert. Glaube ich, trifft zu auf viele Menschen, die ja so ganz, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber so ein eher klassisches Bild von Kirche haben. Dass Kirche quasi so funktioniert, dass wir uns an einem Ort zu einer bestimmten Uhrzeit treffen, um einen bestimmten Ritus miteinander zu feiern. Und im digitalen Raum funktioniert aber eben genau das nicht mehr. Das macht es vielleicht kompliziert, dass Kirche im digitalen Raum asynchron funktioniert. Dass andere die Regeln machen, denen wir uns dann quasi ausliefern. Dass Gesprächs- und auch Hierarchieebenen sich auflösen im digitalen Raum. Andererseits, deswegen machen wir ja auch dazwischen die Netzgemeinde, bietet der digitale Raum so viele tolle Möglichkeiten, mit Menschen direkt ins Gespräch zu kommen. Und da würde ich sagen, es ist gar nicht kompliziert. Es ist ganz einfach. Wir müssen uns nur darauf einlassen, was der digitale Raum an Möglichkeiten bereithält.
Eine letzte Schlagzeile bleibt noch.
Ja, dritte Schlagzeile. Das Leben ist voller Begegnungen, Entscheidungen, Höhen und Tiefen. Und immer steckt Gott dazwischen. In der Netzgemeinde suchen wir nach diesem Dazwischen, dem kleinen Raum im Alltag, in dem sich das eigene Leben und Gott begegnen. Ich freue mich über jedes Fundstück und jede Begegnung, die ich in dieser digitalen Gemeinde machen kann. Felix Goldinger für Dazwischen. Genau, das sind meine Worte, die ich auch gerne hier nochmal dick und fett unterstreiche. Im Prinzip ist das auch der Anlass gewesen, eine digitale, eine virtuelle Gemeinde zu gründen, weil ich die Sehnsucht habe, dass die frohe Botschaft im Alltag eine Rolle spielt. Ich möchte mit auf die Suche gehen, wo Gott Mensch wird, mitten zwischen dem Kaffee am Nachmittag, dem Frühstück, Stress morgens in der Familie oder der nervenden S-Bahnfahrt zur Arbeit. Das sind Momente im Alltag, die so gewöhnlich erscheinen, dass man da nichts Außergewöhnliches drin findet. Aber ich glaube, in all diesen Momenten ist Gott gegenwärtig und möchte uns nahe sein. Und das ist im Prinzip der Motor für dazwischen, dieser Begegnung mit Gott in diesen ganz, ganz gewöhnlichen Momenten, denen auf die Spur zu kommen. Und sich das auch von anderen erzählen zu lassen. Ich glaube, dass wir als Kirche viel zu oft diejenigen sind, die meinen, sie wüssten, wie das Leben funktioniert und in langen Katechesen und Predigten Dinge verkünden. Das hat seinen Wert, aber ich glaube, genauso wichtig ist es, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und eben Glaubenskommunikation betreiben. Das ist immer dann mindestens mal ein Zweiergespräch.
Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt also, dass es bei der Netzgemeinde um Glaubenskommunikation geht, dass man da mit Maria Magdalena chatten kann. Und sie haben den Namen erfahren dazwischen. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich, wie funktioniert die Netzgemeinde? Was ist das?
Genau, die Netzgemeinde ist eine virtuelle Gemeinschaft, die sich in erster Linie per Messenger findet. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, nichts Eigenes in die Welt zu setzen, eine neue App zu entwickeln oder eine Homepage. Die haben wir zwar, aber im Vordergrund steht die Kommunikation via Messenger. Dahinter steht die Idee, dass wenn man sich so einen Chatverlauf mal anguckt, da ist ja in der Regel mit den besten Freunden irgendwie eine Kommunikation oder mit der Familiengruppe oder der Schulklasse. Und unsere Idee ist, dass wir dazwischen eben auftauchen, mit unseren Angeboten in all diesen kleinen Begegnungen Gott zu suchen. Das heißt, wir wollten mitten ins Leben rein, auf, wenn man sich anguckt, die Zahlen sehr vielen Smartphones von Menschen in Deutschland und weltweit sind solche Messenger-Apps. Und da bieten wir uns an als Kirche im digitalen Raum. Vom Prinzip her ist es so, dass wir montags morgens zum Start in den Alltag um 6:15 eine Nachricht verschicken an alle, die sich mit uns verbunden haben. Und diese Nachricht ist immer so gestellt oder so formuliert, dass sie persönlich beantwortet werden kann. Also es geht immer um das eigene Leben, eigene Eindrücke, eigene Erfahrungen. Und die Menschen, die sich da mit uns verbinden, die können darauf antworten, eben per Chatnachricht, kriegen auch von uns eine Antwort dazu nochmal. Und alles sammeln wir ein und dieses kollektive Wissen, was da entsteht, stellen wir dann freitags zum Ende der Woche wieder zur Verfügung. Dann kommt quasi wieder an alle die zweite Nachricht, in der so eine Art Zusammenfassung oder man könnte schon fast sagen, eine Art kollektive Predigt entstanden ist, die wir dann zur Verfügung stellen. Das kann ein Gebet sein, das kann ein Gedicht sein, das kann eine Sammlung von Bildern sein oder zusammengeschnipselte Audionachrichten. Das ist so das Grundprinzip von dazwischen. Und dazu kommt dann eben noch so was wie Maria Magdalena, dass wir fürs Wochenende eine Art Gottesdienst vorbereiten, der via Smartphone gefeiert werden kann. Auch wieder asynchron und an den Orten, wo man das gerne möchte, zu seiner eigenen Zeit eben. Eine kleine Liturgie, die wir da zusammenbasteln. Und wer es möchte, der kann sich dann sogar noch einmal im Monat mit uns via Online-Videoplattform treffen zu einem Art wie nennt man das jetzt gut? Es ist auch eine gottesdienstliche Form, eine Mischung aus Gemeindeabend, miteinander quatschen und Gott feiern, so in die Richtung. Eine Stunde am Freitagabend.
Seit wann gibt es die Netzgemeinde?
Ja, die Netzgemeinde haben wir gegründet 2016 an Palmsonntag, also schon eine ganze Weile. Und durch Corona, würde ich sagen, Also nicht, dass ich Corona irgendwas Gutes abgewinnen könnte, aber durch Corona hat es nochmal eine andere Form gefunden. Wir wurden da irgendwie mehr gesucht, mehr gefragt und wir haben viel mehr auch seelsorgliche Gespräche geführt in den letzten Jahren. Genau, aber unterwegs sind wir seit 2016 und seither auch stetig am Wachsen. Das ist eine schöne Erfahrung, dass Kirche da auch wachsen kann, auch in ökumenischer Verbundenheit wächst. Inzwischen ist ja auch eine evangelische Landeskirche mit an Bord. Das ist sehr schön.
Du sprichst so ganz selbstverständlich von wir. Wer heißt wir? Wer steckt hinter dem Projekt?
Ja, angefangen hat es eigentlich, dass dieses wir zwei Personen waren aus dem Bistum Speyer. Und inzwischen ist es ein Team von 12 bis 13, 14 Personen, die haupt- oder ehrenamtlich sich um dazwischen kümmern, würde ich mal sagen. Also diese Grafiken und Texte erstellen aus den Diözesen Speyer, Würzburg, Köln, Trier und der Evangelischen Landeskirche Baden.
Und kannst du so deine Zielgruppe beschreiben? Welche Art von Gläubigen, nenne ich es mal, nutzen die Netzgemeinde?
Wir haben uns gesagt, wir wollen mit Menschen in Kontakt kommen, die gerne online sind und die online nach mehr suchen, nach Fragen nach dem Leben stellen, Fragen nach Gott stellen. Und dabei ist jetzt eine Gemeinde entstanden, die sich sehr bunt zusammensetzt. Das älteste Gemeindemitglied, das ich inzwischen kennenlernen durfte, war 86. Das jüngste Gemeindemitglied, das ich getroffen habe, 14. Es sind Männer und Frauen, es sind Haupt- und Ehrenamtliche aus vielen Konfessionen. Natürlich ist der Schwerpunkt eher katholisch im Moment, weil wir da auch stark auf uns aufmerksam machen können. Und die Menschen beschreiben sich als, die eben genau das suchen, online, Verbundenheit mit anderen GottsucherInnen, die auch schon so eine gewisse kritische Distanz zu klassischen Formen von Kirche mitbringen und deshalb eben auch eine Offenheit haben für diese experimentelle Form von Kirche, die wir da ausprobieren.
Ist die Zielgruppe dann eine andere als bei, ich nenne es mal, normalen, analogen Gottesdiensten und Gemeinden?
Kann ich gar nicht so richtig gut beantworten, muss ich gestehen. Das ist ja in einer klassischen Gemeinde so, dass man zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten etwas sich abholen kann. Und das heißt ja aber nicht, dass wenn das für mich gut ist, dieses Online-Angebot nicht auch passen würde. Also da gibt es, glaube ich, Schnittmengen. Wir bieten vielleicht denen, die so ein bisschen flexibler und ein bisschen mobiler unterwegs sind, eine Möglichkeit anzudocken, ohne sich zu sehr festlegen zu müssen. Und ich glaube, wir können denen, die erstmal in einer gewissen Anonymität bleiben wollen, was bieten. Das kannst du vor Ort natürlich so nicht kriegen. Da bist du immer sichtbar. Da ist immer klar, mein Horrorbild von Kirche ist eigentlich der klassische Stuhlkreis. Da muss ich mich in die Mitte setzen und muss sofort Dinge von mir preisgeben. Und bei dazwischen versuchen wir, diesen Stuhlkreis ein bisschen auf die Seite zu schieben. Dass man erstmal auch einer beobachtenden Haltung heraus gucken kann, passt es zu mir? Kann ich da Vertrauen entwickeln und dann eben in ein Gespräch gehen? Insofern ist die Frage schwer zu beantworten, aber ich glaube schon, es gibt Unterschiede, aber auch große Schnittmengen.
Ja. Diese Horrorvorstellung, die du angesprochen hast, ist ja aber schon ein Stück weit Teil der klassischen Definition. Also Kirche ist eine Institution, aber es ist natürlich auch ein Gebäude. Also es ist die Kirche und das habt ihr ja gar nicht. Findest du nicht, dass Kirche auch so ein bisschen von dieser Präsenz eben im Kirchenraum, dieser Gemeinschaft von den Gläubigen lebt?
Ich würde sagen, du beschreibst einen Aspekt von Kirche, aber nicht die Kirche. Ich glaube, klar, wir haben dieses Bild im Kopf. Kirche ist ein Gebäude, Kirche ist vielleicht die Feier der Liturgie. Kirche ist aber meiner Meinung nach viel mehr. Kirche ist da, wo Menschen miteinander nach Gott fragen, wo sie Gemeinschaft erfahren können, wo sie sich ihrem Auftrag stellen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Es gibt ja diese Grunddimensionen von Kirche. Und die findest du auch im virtuellen Raum ohne Stein-auf-Stein-geschichtetes Gebäude. Ich glaube, das Kirchengebäude, was wir bauen, ist eben ein anderes als das, was in manchen Ortskernen zu finden ist, mit Kirchturmspitze. Wir bauen eine Kirche, die Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit auf eine andere Art erfahrbar macht.
Steht ihr damit dann alleine da oder gibt es ganz viele solcher Netzgemeinden?
Ich glaube, da gibt es eine große Vielfalt und würde nicht behaupten, dass wir da alleine dastehen. Ich glaube, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, was die Messenger-Kommunikation angeht. Aber ich finde es ziemlich beeindruckend, was zum Beispiel auf Instagram los ist oder anderen sozialen Netzwerken. Da findet Kirche statt auf eine sehr fluide Weise, auf eine sehr leichte Art und Weise. Man kann gut andocken und kriegt da nochmal andere Beispiele, wie Kirche funktionieren kann, vorgezeigt im digitalen Raum.
Und diese andere Kirche, die wir angesprochen haben, also der Kirchturm mit der Spitze im Dorf, wie guckt er auf die digitalen Kirchenprojekte? Werden die kritisch beäugt oder?
Es gibt beide Erfahrungen. Also zum einen, dass da Verbindungen hergestellt werden und aus dem, was im virtuellen Raum bei uns zum Beispiel in dazwischen geschehen ist, eine Art Verknüpfung mit dem Leben vor Ort in einer Gemeinde stattfindet. Weil es zum Beispiel eine Kollegin oder einen Kollegen gibt, der sagt, ich habe da bei euch mitgemacht und würde das gern hier im Gottesdienst auch nochmal weiter nutzen, darf ich das? Und dann sind wir total happy, dass es da quasi von dazwischen in so eine klassische Gemeinde hinein ein Output gibt. Und umgekehrt, glaube ich, ist es auch so, denn wir treffen schon auch Leute, die sagen, ich engagiere mich in unserer Kirchengemeinde vor Ort und bin aber auch gerne hier Teil davon. Insofern überschneidet sich das und es gibt natürlich daneben auch die große Skepsis. Also ist es überhaupt echt, was ihr macht? Das hat ja gar nichts mit Leiblichkeit zu tun. Diese Anfragen hören wir natürlich, können da aber, glaube ich, sehr gelassen darauf antworten, dass wir sehr echte Erfahrungen machen, die gut tun und die eine Gemeinschaft im Glauben wachsen lassen. Ja.
Was machst du denn neben der Netzgemeinde? Was arbeitest du?
Ich bin eigentlich Referent für missionarische Pastoral. Ich finde den Titel ganz furchtbar, um es direkt dazu zu sagen. Aber es geht in meiner Arbeitsbeschreibung darum, alternative Formen von Kirche mitzudenken, mitzuentwickeln. Und vor allem ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Vernetzung von Haupt- und Ehrenamtlichen bei uns im Bistum, die sich über neue Formen von Kirche Gedanken machen.
Das heißt, du arbeitest aber schon immer viel mit Menschen zusammen, die ähnliche Visionen oder Ideen für die Entwicklung der Kirche haben.
Ja, zum Glück finden wir zusammen, ich sag's mal so. Es ist, ich glaube, in ganz vielen Pfarreien und Gemeinden eine große Sehnsucht da nach Veränderung, nach Aufbruch, nach Wachstum. Ich finde, das darf man auch ganz redlich sagen, dass wir eigentlich ja den Wunsch haben, als Gemeinschaft zu wachsen. Und was uns, glaube ich, verbindet, oder was mich mit vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, verbindet, ist die Hoffnung auf eine gewisse Vielfalt solcher Formen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir als Kirche uns gerade in Deutschland auf so eine Art parochiale Monokultur, nenne ich das mal, verständigt haben. Also im Prinzip ist jede Pfarrei vergleichbar mit der anderen. Wir haben so, das ist jetzt ein bisschen fies, glaube ich, manchen, weil es gibt schon auch Ausnahmen, aber es gibt so ein Ei gleich dem anderen Verein. Und da müssen wir, glaube ich, dran arbeiten, dass wir wahrnehmen und ernst nehmen, dass es verschiedene Kontexte gibt, verschiedene Lebenswelten. Und vor allem, das steht für mich auch immer am Anfang bei dazwischen, verschiedene Bedürfnisse und Nöte, denen wir begegnen sollten. Und die Frage, für wen sind wir da und was haben Menschen davon, dass es uns gibt, die müssen wir, glaube ich, sehr ernsthaft beantworten können. Und das machen wir zum Beispiel in diesen regionalen Gruppen, die ich betreue oder begleite. Und das machen wir auch bei dazwischen. Das ist unsere Frage, die da immer ganz vorne steht.
Für mich klingt es ein bisschen nach so zwei verschiedenen Arten von, ich nenne es mal, Umwandlungsideen. Also es gibt ja diese ganz präsente auch in den Medien, da geht es dann um Fragen wie die Weihe von Frauen und so weiter, so ganz große und schwere und komplizierte und umstrittene Fragen. Und dann das, was du ansprichst, also so ein bisschen dieses Konkrete, wie wandeln wir das Leben in der Gemeinde um, wie wird die Kirche digitaler, geht das Thema so ein bisschen unter bei den ganzen großen Diskussionen, im Synodalen Weg beispielsweise?
Ja, ja und nein. Also du sprichst den Synodalen Weg an und da, glaube ich, sind die genau an den richtigen Fragen dran, denn wir müssen da immer wieder zurückbinden an den Ausgangspunkt des Synodalen Wegs und das ist der massenhafte Missbrauch und die Gewalterfahrung in unserer Kirche. Und dass wir da die großen und schweren Fragen bearbeiten, also da sage ich jetzt mal wir und rechne mich mit dazu, obwohl ich nicht Teil eines solchen Forums bin, das halte ich für richtig. Ich würde mir schon auch wünschen, dass es da nochmal vielleicht in einem zweiten Schritt, sobald der synodale Weg zu so einer Verstetigung kommt, dass dann auch pastorale Fragen stärker gestellt werden. Weil es reicht natürlich nicht aus, dass wir eine Position entwickeln aus deutscher Sicht auf diese großen Fragen. Ich glaube schon, dass wir uns der Frage stellen müssen, wie wir hineinwirken in die Gesellschaft, welche Formen wir anbieten für junge Menschen, für Menschen, die gern Hardrock hören, für Leute, die gern, keine Ahnung, am Freitagabend rausgehen oder die den Sonntagmorgen lieber auf der Couch verbringen. Da müssen wir neue Antworten finden. Und das sind für mich diese alternativen Formen von Kirche ein ganz wichtiger Beitrag. Natürlich nicht das Einzige, aber da müssen wir, glaube ich, weiterdenken. Auch im digitalen Raum muss Kirche sich den Fragen stellen, die anstehen.
Auch wenn ich dir jetzt natürlich nicht anbieten kann, dass wir diesen zweiten Schritt einfach mal gehen, aber wir können ja so tun, als ob. Und du kannst du so sagen, welche ganz konkreten Vorteile oder welches Potenzial es denn hätte, wenn die Kirche von heute auf morgen vernetzter, dezentraler und irgendwie auch individueller wird?
Ich glaube, wir würden die Relevanz im Leben von vielen Menschen steigern, was Kirche angeht. Und dann muss man Kirche nochmal anders deuten als Verkündigung der frohen Botschaft. Wenn ich mir vorstelle, wir würden es schaffen, dass diese geniale Botschaft, die Jesus Christus in die Welt gebracht hat, wieder ihre Relevanz entfalten kann im Leben von ganz vielen Menschen, dann hätten wir einen Riesenschritt geschafft. Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Ich glaube, da müssen wir uns auch ehrlich machen und sagen, dass wir da viel lernen müssen. Aber es gibt schöne Beispiele oder es gibt mutmachende Beispiele, die einem so ein bisschen dabei helfen, das eigene Kirchenbild zu verrücken und Alternativen überhaupt erstmal im Kopf zuzulassen. Da merke ich dann auch das, was du eben schon mal angesprochen hast, diese großen Fragen ganz leicht beantwortet werden können, weil zum Beispiel bei dazwischen, um da nochmal hinzugucken, ist die Frage nach Leitung eine ganz andere als die, wenn ich mir eine Pfarrei angucke. Da ist ja Leitung immer verbunden mit dem Priestertum bei uns im katholischen Bereich. Und in den neuen Formen ist das, glaube ich, eine ganz andere Frage. Und da werden sich andere Rollenbilder entwickeln. Und das zuzulassen ist, glaube ich, nicht ganz leicht, weil es eben Veränderung und vielleicht auch Kontrollverlust mit sich bringt. Aber andererseits, glaube ich, ist es dringend notwendig, dass wir uns da Mühe machen, dran zu arbeiten.
Glaubst du, dass es dann irgendwann nur noch diese digitale Form der Kirche geben wird?
Nein, das fände ich auch, um ehrlich zu sein, sehr schade. Ich genieße es sehr, gerade jetzt. In diesem Sommer wird es ja wieder leichter, sich mit Menschen zu treffen und sich auch zum Essen zusammenzusetzen und so. Das können wir digital schon auch abbilden, aber das ist nicht alles. Das Leben ist nicht nur digital. Und insofern würde ich mir sehr wünschen, es gibt in vielen Orten oder Nachbarschaften und, keine Ahnung, Bezugsknotenpunkten künftig wieder mehr Begegnungsmöglichkeiten, auch als Gemeinschaft von Gläubigen. Das fände ich sehr schön. Und wenn dann das wäre mein großer Wunsch eigentlich, so eine Art Großzügigkeit im Denken einander zugestanden wird. Ja? Also, dass man sich freut an dem, was die jeweils andere Form von Kirche macht und vielleicht, wie sie es erfolgreich umsetzt. Das wäre schön. Also wenn so eine Ortsgruppe sich am Digitalen freuen kann und das umgekehrt vernetzt ist wiederum mit Vorortgruppen. Ja, das wäre, glaube ich, gut, dass wir das nicht zu schwarz-weiß dann sehen.
Gibt es aber dann so eine Art digitalen und analogen Glauben?
Also für mich ist das eins. Ich glaube nicht, dass man das so unterscheiden kann. Ich habe bei dazwischen oft schon die Erfahrung gemacht, dass ich sehr verbunden war mit Menschen im Gebet oder im Fragen nach Gott und dass das natürlich Auswirkungen hatte auch auf mein kohlenstoffliches Leben. Insofern ist das eins, das kann ich nicht voneinander trennen.
Und für die Leute, die bei euch in der Netzgemeinde mitmachen, siehst du da, dass die irgendwie sich anders verhalten und anders glauben als Menschen in klassischeren Gemeinden?
Was mir schon auffällt, ist, dass es kommunikativer zugeht. Ich erlebe klassische Gemeinde oft so, dass ich Konsument bin, in dem Sinn, dass ich etwas höre und mitnehmen kann und dann gucken muss, wie ich das für mich persönlich umsetze. Und da ist es im digitalen Raum schon eher so, dass das viel mehr auf Gespräch und Kommunikation, Austausch angelegt ist. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ja.
Ich musste da direkt dran denken, als ich den Newsletter vor ein paar Wochen abonniert habe und jetzt immer jede Woche, wie du es beschrieben hast, diese eine Frage oder was es immer ist, zugeschickt bekomme. Du redest so von digitalen Glauben und von Vernetzung und so, aber ich persönlich zum Beispiel habe ja mit niemandem darüber geredet, deswegen, also ich komme ja nicht automatisch in Kontakt. Kann das auch ein Nachteil sein, dass man Kirche quasi einfach so als Newsletter abonnieren kann?
Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber würde dann nochmal danach fragen, ist der Sonntagmorgen nicht auch einfach nur ein Newsletter, den ich abonniere, indem ich mich da reinsetze? Aber du hast schon recht. Also man kann dazwischen genauso nutzen, wie du es jetzt gemacht hast. Man abonniert es, kriegt die Nachricht, kann es lesen oder auch direkt wegklicken. Und es hat vielleicht überhaupt keine Auswirkungen auf das eigene, auf das Persönliche. Ich habe immer die Hoffnung, dass man freitags schon merkt, da ist eine Gemeinschaft von Leuten, die hat da etwas zusammengebaut. Die hat da gemeinschaftlich an einer Frage gedacht. Und da entsteht diese kollektive Erfahrung. Und in dem Moment, in dem du dich entscheidest, uns eine Nachricht zu schreiben, wird dir jemand antworten. Ein Mensch, keine technische Robotergeschichte. Und dann, glaube ich, kann Beziehung entstehen. Das geht nicht von heute auf morgen und du bist nicht quasi mit der Anmeldung bei dazwischen sofort involviert in eine riesengroße Gemeinschaft. Da gehört schon auch ein bisschen dein Wollen dann dazu und dein dich einlassen auf diese Gemeinschaft. Insofern, ja, wobei, das ist ja aber auch genau das Schöne, ja. Du kannst jetzt erstmal ein paar Wochen, Monate, von mir aus jahrelang abonnieren, lesen, konsumieren. Und in dem Moment, wo du sagst, oh, mir wäre es aber gerade gut und denen vertraue ich und mir täte es gerade gut, mit jemandem zu quatschen, dann kannst du dich melden und wir sind da. Also insofern, genau. Und wenn du dann sogar noch sehen willst, wer ist denn noch alles dabei, kommst du einfach mal freitagsabends auf so ein Gemeindetreffen und dann wirst du nochmal 20, 30 Gesichter kennenlernen, die auch dazwischen sind. Ja.
Wenn wir mich jetzt mal als Beispiel beibehalten, so der Gläubige oder die Gläubige, die so ein bisschen nicht so ganz verstehen, was das ist, was ist digitale Kirche, die Kirche immer noch so ein bisschen als Gebäude verstehen. Glaubst du, dass die in Zukunft noch mehr lernen, diese digitale Kirche zu nutzen? Oder denkst du, das ist so ein Bestandteil in der Gesellschaft, was weiß ich, 20-30%, und der Rest geht auch in 30 Jahren noch in die Kirche?
Ich vermute, dass es beides immer geben wird. Es gibt, glaube ich, so diese Generation, die nicht wirklich, zumindest nicht in einer großen Breite, nachvollziehen kann, wie Kirche digital stattfindet. Also, weiß nicht, für meine Eltern ist das, glaube ich, ziemlich weit weg von der Erfahrung, die sie mit Kirche so gemacht haben. Und das ist auch okay. Ich fände es schräg, dass ich die jetzt irgendwie dahin ziehen und zerren muss, damit sie das auch mal erfahren und dann irgendwann auch vielleicht nachvollziehen können. Das meinte ich vorhin auch. Wir brauchen, glaube ich, diese große Vielfalt an Formen. Und da gehört der digitale Raum für mich einfach grundlegend dazu.
Was sind so, abgesehen jetzt von der Netzgemeinde, so Projekte oder Ideen, wo du sagst, die würdest du liebend gerne in allen Gemeinden, in allen Diözesen sehen?
Kontaktmöglichkeiten, die Erreichbarkeit, die kritischen Fragen, die man an Kirchen stellen will, dass es da Mittel und Wege gibt, wie ich leicht in Verbindung kommen kann mit der Kirche, mit der katholischen Kirche in Deutschland. Ich glaube, das sollten wir uns dringend angucken, wie wir da vorwärts kommen. Dann würde ich sagen, wäre es schon auch gut, gesellschaftspolitische Themen im digitalen Raum besser zu bespielen. Wir müssen im Moment doch über Krieg und Frieden reden. Wir müssen doch über Armut und Reichtum reden. Und das macht jedes Bistum so gut, wie es möglich ist. Und ich glaube, gemeinsam ginge da noch ein bisschen mehr. Bis hin zu Gemeindeformen, die virtuell stattfinden. Und da denke ich auch wieder weit. Also vom liturgischen Angebot bis zum Gesprächskreis, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, das auszubauen. Da wäre es schon gut, es würde noch ein bisschen mehr Ressource reinfließen von katholischer Kirche aus in den digitalen Raum.
Hast du dann durch deine Arbeit bei der Netzgemeinde selber neue Ideen und Visionen entwickelt? Also hat sich das verändert oder ist es eigentlich immer noch die gleiche Idee, die dahinter steckt?
Nein, es ist tatsächlich auch für mich ein echtes Lernfeld und auch Entwicklungsfeld. Wenn ich ganz auf mich gucke, ist es so, dass ich diese Gemeindeabende sehr, sehr liebe. Ich freue mich immer auf diese Treffen am Freitagabend, merke aber schon bei uns im Dazwischen-Team, da gibt es schon auch ein bisschen die skeptische Frage, ob das tatsächlich sein muss, dass man sich dann doch zu einer bestimmten Zeit online trifft. Und sehe ja auch, dass dort relativ, also dass eher eine kleine Gruppe von Leuten aus dem Dazwischenspektrum sich für diese Freitagabende interessieren. Ich muss aber sagen, das ist meine Sehnsucht danach, Menschen auch mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen, auch so ein direktes Gespräch zu führen, das tut mir gut. Ich lerne aber, dass eben gerade dieses Unverfügbare dazugehört und dass wir als Kirche so diese, ich sag's mal ein bisschen negativ, diesen Wunsch nach Kontrolle aufgeben müssen, wann wer wohin kommt. Das ist für mich aber auch echt ein Lernprozess, den dazwischen durchaus beschleunigt, da freizugeben und da zuzulassen, dass das eben ja, fluider geworden ist. Mal ganz abgesehen von den riesen Inspirationen, die die KollegInnen im Team so mitbringen, wo ich total froh drum bin, dass wir so viel Kreativität zusammenlegen können. Und was ich lerne, ist die Frage nach Gott im Alltag ist eine ganz kraftvolle Frage. Und da sind wir sehr schnell weg vom Kirchenfrust. Das tut gut, das eigene Leben mit dieser Frage zu verbinden. Und da sollten wir, glaube ich, auch in unserer Kommunikation insgesamt mehr hin. Das ist eine kraftvolle Kiste, die uns nach vorne bringt.
Wenn wir jetzt mal annehmen, dass du jetzt genau all diese Dinge, die du angesprochen hast, alles umsetzen dürftest, was du wolltest, also 24 Stunden Zeit und du darfst die Kirche umkrempeln, wie du willst, was wären so deine wichtigsten Punkte, was du auf jeden Fall ändern möchtest?
Muss nochmal nachfragen, an Kirche insgesamt oder jetzt im digitalen Raum?
Ganz allgemein, wo du willst, wie du willst.
Okay, das wäre natürlich erstmal eine riesen Überforderung, um zu gucken, wo fangen wir jetzt an. Aber ich fände es super, wenn wir in den Personalabteilungen neu nachdenken, wie wir Menschen einsetzen, die eine theologische Qualifikation mitbringen. Wenn wir da verschiedene Modelle von Gemeinde zulassen würden. Und ich würde, glaube ich, als erstes anfangen, Leute zu so Vernetzungs- und Austauschtreffen zusammenzubringen. Das ist ja so ein bisschen das, was ich eh schon machen darf. Das würde ich noch weiter hochfahren und würde versuchen, mit möglichst vielen Leuten Begegnungsorte zu entdecken, wo wir in Kontakt kommen mit Menschen, zu denen wir keinen Kontakt mehr haben. Ich hätte große Lust darauf, Veränderung, nicht nur um der Veränderung willen anzustoßen, sondern damit wirklich wieder mehr Anschlussmöglichkeiten wachsen können, wo wir ja Beziehung erleben können. Das finde ich, ist ja so das A und O, dass Beziehung uns auszeichnet, dass wir diejenigen sind, die Beziehung zulassen. Genau, ich glaube schon, ich würde an manche, sag's mal jetzt hart, alte Zöpfe gehen und die vielleicht abschneiden wollen, zugunsten von Alternativen. Was für mich aber nicht heißt, dass alles, was da ist, jetzt weg müsste. Im Gegenteil, ich glaube, wir haben ganz viel Wertvolles, aber ich würde mir eine größere Varianz wünschen.
Zum Schluss darfst du jetzt noch ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Also das heißt, ein Impuls, eine Idee, irgendein Zitat, was du gerne magst, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer formulieren.
Ja, ein Satz, der mich sehr prägt und bewegt schon seit einiger Zeit ist, kommt aus dieser Bewegung der Fresh Expressions of Church. Und da heißt es, dass wir Gottes Bewegung zu den Menschen mitgehen. Und das wäre für mich tatsächlich so eine Art 11. Gebot vielleicht, die ermutigt, Gott zu suchen im Alltag und im Leben von Menschen um uns herum. Damit wir uns ein bisschen frei machen können davon, dass wir diejenigen sind, die ihn irgendwo hinbringen müssten, sondern dass wir im Gegenteil mit viel Spaß und Lust und Freude Gott entdecken können in unseren Nachbarschaften, in unserem Sozialraum.
Lieber Felix, vielen Dank für das tolle Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von fabrikservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram, @11thesgebot, oder schreibt uns eine Mail an podcast@fabrikservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ich sage auch vielen Dank.